Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ich möchte Sie recht herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Ich wünsche mir in diesem Gottesdienst, dass wir Gottes Wort hören. Es sei dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gott hat uns versprochen, zu uns zu reden. Er hat versprochen, mitten unter uns zu sein. Er möchte dir in diesem Gottesdienst Kraft geben. Er möchte dich ausrüsten. Er möchte dir Zuspruch geben. Er möchte dich ermutigen. Er möchte dich erneuern. Er möchte dir Kraft geben. Viele Dinge, die wir erwarten dürfen, aber nicht nur erwarten, sondern die wir in Anspruch nehmen dürfen. Und in diesem Sinne möchte ich Sie einladen, mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern. Ich möchte zum Anfang mit uns beten. Wir dürfen dazu aufstehen. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir an diesem Sonntag hier in Dortmund gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Danke, Herr, dass wir das mit vielen anderen Christen auf der Welt gemeinsam tun dürfen. Und Herr, du bist überall gleichzeitig. Du bist umfassend. Du bist überall gegenwärtig, wo man dich einlässt. Und jetzt möchte ich dich darum bitten, Herr, dass wir dich nicht nur hier in den Raum reinlassen, sondern dass wir uns selbst öffnen, dass wir uns dir hingeben, um auf dich zu hören. Dein Versprechen gilt, dein Versprechen ist da. Es liegt an uns, Herr, ob wir es zulassen. Nimm alles von uns, was uns daran hindert. Schenk uns offene Herzen, schenk uns offene Ohren, dich zu hören. Dafür dürfen wir dich loben, darüber dürfen wir uns freuen, darüber dürfen wir dankbar sein. Herr, sei du mit deiner Gnade und mit deinem Segen bei uns. Amen. Es ist schön, dass wir an diesem Sonntag den Gottesdienst nicht nur als Gemeinde Dortmund-Körne feiern, sondern dass wir Leute unter uns haben, die extra für diesen Gottesdienst angereist sind. Ich frage einfach mal, wer extra für diesen Gottesdienst heute nach Dortmund gekommen ist. Oder nach Dortmund-West. Ja, das sind... Einfach mal aufstehen, wenn es möglich ist. Dann können das nämlich alle gut sehen. Und das hat für die meisten, denke ich, natürlich auch einen Grund, weil in diesem Gottesdienst und auch darüber hinaus SRS, Sportler und Sportler, ihr Freundeskreistreffen hier in Dortmund hat. Dazu möchte ich natürlich ganz herzlich Hans-Günther Schmitz auch begrüßen. Seine Frau Judith ist auch mitgekommen. Hans-Günther Schmitz wird uns heute die Predigt halten. Und wenn ich im Verlaufe des Gottesdienstes nicht Hans-Günther Schmitz sage, weil mir das einfach zu komisch ist, wir kennen uns 30 Jahre, ich werde es wahrscheinlich immer Hannes sagen, dann ist Hans-Günther Schmitz gemeint und ich denke, ich darf das tun. Alle anderen sind natürlich ganz herzlich willkommen und ich freue mich darüber, dass wir diesen Tag verbringen dürfen. Wer sich nicht für heute Nachmittag angemeldet hat, der braucht nicht heute Mittag nach Hause gehen, sondern der darf trotzdem hier bleiben. Der darf auch am Mittagessen dran teilnehmen und nachher beim Kaffee trinken und auf die Berichte, ja, Informationen von SRS, was alles gewesen ist und was auch noch sein wird, dabei sein und auch darauf hören. Ja, wir wollen gemeinsam das erste Lied singen, was vorne angeschlagen ist, und wir sammeln dabei auch unsere Kollekte ein. Thank you. Einige Dinge möchte ich bekannt geben und als erstes etwas ganz Wichtiges, weil das noch nirgendwo geschrieben steht, es sei denn, ihr habt in eurer E-Mail schon mal nachgeguckt, das ist gestern Mittag ganz frisch rausgekommen. Am nächsten Sonntag ist um 9.30 Uhr kurzfristig eine Gemeindeversammlung einberufen worden. Dazu legt die Gemeindeleitung natürlich recht herzlich ein. Es wird inhaltlich darum gehen, Informationen über Dortmund West. Von daher ein bisschen ungewöhnliche Zeit, aber da Pastor Arne Völkel nachher schon wieder predigen muss an anderer Stelle, war keine andere Zeit vorhanden. Also von daher 9.30 Uhr nächsten Sonntag hier kurz Gemeindeversammlung, Informationen über Dortmund West. Ansonsten haben unsere Pastoren Urlaub. Das haben sie sich wohl verdient und das sollen sie auch tun. Dazu euch einfach Ruhe, Gottes Segen, eine gute Zeit. Erholt euch, inspiriert euch gut, tankt auf. Auch ihr braucht das. Deswegen ist das Pastorenbüro auch nicht durchgehend besetzt. Zwischendurch seid ihr dann noch auf Langeoog zur Pastorentagung. Irgendwie heißt das so. Auch da werdet ihr sicherlich gute Gedanken haben. Am Sonntag, den 24. geht es dann gleich weiter. Jeder Sonntag ist voll. Es gibt Einladungen ohne Ende. Aber eine besondere ist natürlich da. Familie von Dewitz lädt ein in ihr Wohnzimmer. Und sie haben, glaube ich, viele Wohnzimmer mittlerweile, ja, weil die Kinderzimmer in Wohnzimmer verwandelt werden, extra für euch. Ganz herzliche Einladungen. Flyer liegen auch noch draußen aus. Nächsten Sonntag offenes Wohnzimmer bei Familie von Dewitz. Am 13. November ist CAW hier in Dortmund. Ganz herzliche Einladung. Auch dazu liegen Flyer aus. CAW, für die das nicht bekannt ist. CAW heißt Christian at Work. Musik, Kabarett, gute Unterhaltung, inhaltlich wertvoll. Wer Zeit hat, sollte dorthin gehen. Zum Ablauf von dem Freundestreffen von SRS. Nach dem Gottesdienst ist einfach Zeit, vorne im Foyer Kaffee zu trinken, sich zu unterhalten. Mitarbeiter von SRS, den Leiter von SRS, Hans-Günther Schmitz, zu sprechen, anzusprechen, Fragen zu stellen, sich zu informieren. Ein Büchertisch ist aufgebaut, dort wirst du dann auch zu finden sein und seine Frau auch. Also nutzen Sie die Möglichkeit, dort auch Informationen mitzunehmen und auch zu erfahren. Danach um 12.30 Uhr wird es Mittagessen geben. Das Ganze dann eine Etage über uns im kleinen Saal. Hier sind wir im großen Saal. Die sich hier nicht auskennen, das ist, wenn Sie hier rauskommen, links nachher die Treppe hoch, dann kommt man automatisch dahin. Ich schätze auch, dass man es ab 12 Uhr riechen wird. Um circa 15.30 Uhr, 16 Uhr sowas wird es dann Kaffee trinken geben und dazwischen ein gutes, reichhaltiges Programm mit vielen guten und wichtigen Informationen. Aber nun, das soll es gewesen sein an Bekanntmachungen. Hannes, jetzt sage ich Hannes.
Ja, von meiner Seite einen schönen guten Morgen hier in Dortmund. Tom.
Schön, Hannes, dass wir hier vorne stehen. Ja, das ist... ist nichts. Wir kennen uns ja jetzt fast 30 Jahre lang. Wir haben uns bei SRS kennengelernt. Eine ganz spannende Zeit. Wir waren in vielen, vielen Ländern gemeinsam unterwegs. In noch mehr Ländern bist du unterwegs, sportmissionarisch. SRS selber gibt es noch länger als unsere gemeinsame Zeit. In Stichworten, ich weiß, man kann nicht die ganze Palette von SRS, was in den ganzen Jahren passiert ist, in drei Sätzen sagen. Versuch es. Was ist passiert in dieser ganzen Zeit SRS? Wie hat SRS sich verändert und was ist auch gleich geblieben?
Ja, das ist eine Herausforderung, das nur in wenigen Stichworten. Wir feiern nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Also 1971 hat Helmfried Rieker die Arbeit gegründet. In den ersten Jahren war es sicherlich nicht eine solche Sportlerarbeit, wie sie es heute ist, sondern er war als Evangelist unterwegs, hat von seiner eigenen Karriere, von dem, wie er Jesus Christus begegnet ist, wie sein Leben verändert wurde, erzählt. Andere sind dazugekommen, andere Sportler. Und so ist es dann auch in den 70er und 80er Jahren gewachsen, dass wir inzwischen in 25 Sportarten Teams haben, die unterwegs sind Und was vom ersten Tag an bis heute geblieben ist, ist der Auftrag, hinzugehen, ganz konkret zu den Sportlern, den aktiven Sportlern, unabhängig der Leistungsklasse, des Alters, der Sportart, und dieses Evangelium hineinzutragen. Was sicherlich ergänzend dazu gekommen ist in den letzten Jahren, einmal, dass es uns sehr wichtig ist, auch vom biblischen Kontext her, der missionarische Auftrag vor Ort, also ich sag mal hier in Körne zum Beispiel, der ist der Gemeinde gegeben, generell. Und es ist unser großer Wunsch, mitzuhelfen, dass eine Gemeinde, wie sie kindermissionarisch oder sozialmissionarisch oder was auch immer für Programme sie hat in der Gemeinde, dass sie auch die Sportler im Blick hat und miteinander überlegt, wie man sie erreichen kann. Dass man nicht darauf wartet, bis SOS vielleicht mal kommt, das ist vom Biblischen her wichtig. Und da möchten wir gerne mithelfen, auch mit guten Angeboten, was eine Gemeinde tun kann, um Sportler zu erreichen. Und die internationale Vernetzung ist viel intensiver, als das am Anfang war. Sport ist weltweit gleich und länderübergreifend, da kennt man keine Grenzen. Und deswegen ist auch eine internationale Zusammenarbeit mit vielen Missionarien in allen Ländern der Welt sehr wichtig und das geschieht sehr intensiv.
Alles drehe ich mal um.
Ach, du liebe Zeit.
Ich habe nicht danach gesucht, es ist mir tatsächlich vor ein paar Tagen in die Hände gefallen.
Man muss kaum verändert, ne?
Nee, ne? Also wir haben schon irgendwann mal vor langer, langer Zeit zusammen auf einer Bühne gestanden. Das sind tatsächlich wir. Sieht man vielleicht nicht ganz so, aber das soweit zur Veränderung von SRS, von Sportler auf Sportler und unserer Veränderung. Aber SRS hat ja nun auch, das hast du jetzt gar nicht erwähnt,
Ich hatte ja nur drei Stichworte.
Eben, genau. Nicht allzu lang ein eigenes Seminar- und Sportzentrum. Dazu will ich dich jetzt auch gar nicht großartig fragen. Da wird nachher bestimmt viel mehr zu kommen. Aber warum macht SRS seinen Freundestag dann nicht in seinem eigenen Seminarzentrum, in der Glockenspitze in Altenkirchen, wo es ja eigentlich auch sehr schön ist, sondern geht bewusst in die Gemeinden? Und wie kann SRS Gemeinden tatsächlich helfen?
Ja, zu der ersten Frage, das ist natürlich, hat mehrere Gründe. Der eine ist einfach, wir möchten gerne an mehreren Stellen in Deutschland solche Treffen haben, um vielen Freunden zu ermöglichen, auch zu kommen. Wir waren letzte Woche in der Nähe von Stuttgart zu einem solchen Freundestreffen. Natürlich haben wir auch Freundestreffen in der Glockenspitze, das ist ganz klar. Aber es ist sicherlich so regional viel einfacher dann für den einen oder anderen dazu kommen und es ist ein Stück weit auch familiärer. Wir hatten letztes Jahr beim Eröffnungswochenende dieses Sportzentrums, waren wir 700 Gäste, das war ein tolles Fest. Aber später hat man gedacht, Mensch, der und der war da und man hatte gar keine Zeit, sich zu unterhalten. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, wenn es dann etwas kleiner ist, ist es auch familiärer und man hat mehr Zeit, ins Gespräch zu kommen. Ja, zur Gemeindesituation, das ist uns, wie ich eben ja schon sagte, sehr wichtig, dass die Gemeinde diesen Auftrag miterkennt und vielleicht mit uns gemeinsam oder wie auch immer dann auch die Sportler im Blick hat. Und dazu haben wir verschiedene Angebote entwickelt, natürlich. Vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich. Gerade diese Woche hatten wir die Feriensportarena in Hanau in einer Gemeinde, wo dann die Gemeinde viele Kinder eingeladen hat, das gleiche im Sommer, wo man dann entsprechende Programme auch mit SRS dann gemeinsam gestalten kann. Wir haben die Fußballschule zum Beispiel, die wir dieses Jahr in 30 verschiedenen Orten durchgeführt haben, also ein einwöchiges missionarisches Programm durch Fußballtraining. Und solche verschiedenen Elemente können der Gemeinde helfen, einen ersten Schritt zu tun. Aber das ganze Thema ist natürlich viel breiter, bis hin zur Begleitung von Sportlern, vielleicht auch die, die nicht immer im Gottesdienst sein können und vieles mehr. Aber da müssten wir dann im Einzelnen ins Gespräch kommen.
Das wäre jetzt die letzte Frage, um denjenigen, die jetzt noch so unentschieden sind, ob sie bleiben nach dem Gottesdienst oder doch woanders hingehen, nach Hause gehen oder wohin auch immer. Sag mal drei Stichpunkte. Oder zwei oder vier, egal, was Sie verpassen, wenn Sie nach Hause gehen.
Naja, wir wollen natürlich ganz aktuell, was dieses Jahr geschehen ist, von der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika, wo zwei Mitarbeiter waren, bis hinein in die verschiedenen Jugendcamps, was in der Glockenspitze, in diesem Seminarzentrum, wo wir eine ganze Reihe Wunder auch erlebt haben. Also da werden wir natürlich einiges zeigen und erzählen, aber auch versuchen, auf die Fragen, die jeder hat, einzugehen. Also ich möchte ja gar nicht, oder wir möchten ja gar nicht alleine von uns aus nur berichten, das soll ja auch ein Forum sein, wo jemand sagt, das wollte ich schon immer mal wissen oder da habe ich eine Situation, wie würdet ihr uns raten, was können wir tun, ob das persönlich ist oder aus der Gemeindesicht. Also das sind ganz viele Stichworte und natürlich Zeit füreinander und miteinander.
Ganz herzlichen Dank. Wir werden nachher die Predigt von dir hören zum Thema Wer bin ich? Es geht dort um die Geschichte des verlorenen Sohnes. Ich bin gespannt, wo wir uns da wiederfinden. Bis dahin erstmal Dankeschön. Danke. Lassen Sie uns aber vorher noch gemeinsam Lassen Sie uns vorher noch einmal gemeinsam singen, das angeschlagene Lied. Danach werden wir auf den Predigttext hören und dann die Predigt.
Ich lese jetzt den Predigttext Lukas 15, 11 bis 32. Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße.
Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seiner Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der älteste Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn nach Hause gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden.
Ja, es ist schön, in der Stadt des Tabellenführers der Fußball-Bundesliga zu sein. Das habe ich mir gedacht. Damit erübrigt sich die zweite Frage, ob denn auch BVB-Fans hier sind. Aber die war wohl, glaube ich, überflüssig. Aber da sind wir ja schon mitten im Thema. Wer sind wir eigentlich? Was bestimmt unsere Identität? Was bestimmt, ob wir uns gut oder schlecht fühlen? Ob wir stolz sind oder niedergeschlagen? Sind das andere, die uns definieren, oder was definiert uns? Wer bin ich? Diese Frage steht über diesem Gottesdienst, über dieser Predigt. Eine wichtige Frage für Sportler. Wer bin ich denn eigentlich? Was macht meinen Wert denn aus? Aber natürlich nicht nur für Sportler wichtig. Aber wir erleben das natürlich in sehr intensiver Form bei SAS. Ich möchte uns ein paar Zeilen zitieren. Andre Agassi, die Nummer 1 im Welttennis viele Jahre, Grand-Slam-Sieger. Er schreibt unter anderem in seinem Buch, seine Autobiografie, über seine Zeit, als er 8 Jahre alt war. Da schreibt er: Der Weg zur Nummer 1 führt über den Hoover-Staudamm, eines der größten Stausees in den USA, der Colorado Rivers. Als ich 8 Jahre bin, erklärt mein Vater, dass ich jetzt lange genug zu Hause gegen den Drachen, das war die Ballmaschine, gekämpft und im Cambridge Club Bälle geschlagen habe. Und dass es jetzt an der Zeit ist, auf richtige Turniere zu fahren und gegen Jungen aus Fleisch und Blut anzutreten. Und zwar überall in Nevada, Arizona und Kalifornien. Also zwängt sich jedes Wochenende die komplette Familie ins Auto. Und dann fahren wir entweder über die US-95 in Richtung Norden nach Reno oder in Richtung Süden durch Henderson über den Hoover-Staudamm und durch die Wüste nach Phoenix oder Scottsdale oder Texan. Der letzte Ort, an dem ich außer auf einem Tennisplatz sein will, ist ein Auto mit meinem Vater am Steuer. Aber es gibt kein Entrinnen. Ich bin dazu verdammt, meine ganze Kindheit abwechselnd in diesen beiden Gefängnissen zu verbringen. Ich gewinne meine ersten 7 Turniere in der Altersklasse unter 10 Jahren. Mein Vater nimmt es ungerührt zur Kenntnis. Schließlich tue ich ja nur, was von mir erwartet wird. Auf der Fahrt zurück über den Hoover-Staudamm betrachte ich das Wasser, das von der gigantischen Mauer gestaut wird. Ich lese die in den Sockel des Fahnenmastes gemeißelte Inschrift: den Männern, die diese trostlose Gegend fruchtbar gemacht haben. Der Satz geht mir immer und immer wieder durch den Kopf. Trostlose Gegend. Kann es eine Gegend geben, die noch trostloser ist als unser Haus? Ich denke an die Wut, die sich in meinem Vater staut, wie der Colorado River im Hoover Stausee. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Damm bricht. Und dann kann sich jeder nur so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Für mich bedeutet das, dass ich gewinnen muss, dass ich immer gewinnen muss. Und dann beschreibt er, wie er seine erste Niederlage erlebt. Und dann schreibt er weiter, ausnahmsweise habe ich diesmal keine Angst vor meinem Vater. Egal wie wütend er auf mich ist, ich bin noch viel wütender. Ich bin wütend auf Terengo, das war sein Gegner, auf Gott, auf mich selbst. Ich spüre, dass er mich betrogen hat, aber ich hätte ihm keine Gelegenheit geben dürfen, mich zu betrügen. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass das Match so eng wurde. Weil ich das zugelassen habe, steht jetzt eine Niederlage in meiner Matchbilanz. Und zwar für immer und ewig. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Der Gedanke ist unerträglich, aber die Erkenntnis ist zwingend. Ich bin fehlbar, gebrandmarkt, unvollkommen. Ich habe 1 Million Bälle gegen den Drachen geschlagen. Und was hat es mir genützt? Nachdem ich jahrelang beim kleinsten Fehler die Schimpftiraden meines Vaters habe über mich ergehen lassen, führt eine einzige Niederlage dazu, dass ich seine Wut verinnerliche. Mit der Zeit habe ich meinen Vater verinnerlicht, seine Ungeduld, seinen Perfektionismus, seine Wut, bis seine Stimme klingt, als wäre sie meine eigene. Von jetzt an braucht mein Vater mich nicht mehr zu quälen. Von diesem Tag an tue ich es selbst. Da schreibt einer rückblickend auf die Zeit seiner Kindheit, einer verlorenen Kindheit. Wer bin ich? Ich möchte anhand dieses bekannten Textes aus Lukas 15, den wir eben gehört haben, und zwei unterschiedliche Bilder, zwei unterschiedliche Verständnisse der Identität zeigen. Und was sie mit uns machen. Und daraus resultierend einen dritten Aspekt. Der erste Aspekt, die krankmachende Identität. Das, was uns krank machen kann. Was hatte dieser Sohn, und zwar der Ältere, der zu Hause geblieben war, der zweite Sohn in dieser Geschichte, denn für ein Bild von seinem Vater? Das Bild von einem sehr strengen Vater. Nie habe ich deine Gebote übertreten. Ich habe immer alles richtig gemacht. Auch das Bild eines sehr geizigen Vaters. Mir hast du nie einen Bock gegeben. Das Bild eines Vaters, der nur auf Arbeit und Erfolg ausgerichtet ist. Nie konnte ich fröhlich sein. Nie konnte ich mal mit meinen Freunden feiern. André Agassi, hören wir daraus. Und er hatte auch das Bild eines total ungerechten Gottes, eines ungerechten Vaters. Nun aber, da dieser dein Sohn, er spricht von seinem Bruder. Ich nehme an, er kannte den Namen seines Bruders. Aber er spricht von ihm anonym. Er kann es überhaupt nicht begreifen, wie der Vater für diesen Sohn, der zurückgekommen ist, jetzt auch noch ein Fest feiert. Der doch alles verprasst hat. Ungerecht. Wie ist das mit mir? Und ich stehe heute Morgen hier nicht irgendwie 1 Meter höher, weil die Kanzel hier oben steht. Ich arbeite selber an diesen Fragen. Und ich habe manchmal mehr Fragen als Antworten. Was machen diese Bilder mit mir, mit uns? Wir sollen doch so beten, Vater im Himmel. Abba, lieber Vater, lieber Papa, heißt das übersetzt. Wie denke ich denn eigentlich über Gott? Wie denken wir über Gott, der doch unser Vater ist? Ist der nicht für uns manchmal auch so der strenge Gott, der nur schaut, ob ich alles richtig mache? Ob nicht irgendwelche Fehler passieren? Ist der nicht manchmal der geizige Gott, der die Gebete nicht erhört, obwohl ich es doch schon so oft getan habe? Habe ich nicht von manchem so wenig und er könnte es mir doch geben? Warum ist er denn so geizig? Es wäre doch für die Mission. Ist er nicht manchmal für uns auch ein Vater, der nur auf Arbeit und Erfolg aus ist? Also muss ich hart arbeiten, um ihn zufriedenzustellen? Muss ich erfolgreich sein, wie ein André Agassi seinen Vater nie zufriedenstellen konnte? Und ist er nicht manchmal für uns auch ein ungerechter Gott? Wieso gibt er dem einen so viel? Der hat das doch gar nicht verdient. Ich bin doch eigentlich viel besser. Engagiere ich mich nicht eigentlich mehr für ihn? Warum ist er dann reicher, gesünder? Hat einen besseren Job? Solche Gedanken kommen schnell. Seit Jahren kümmere ich mich doch um die Gemeinde, trage Verantwortung, setze mich jede Woche ein. Und dann segnet Gott scheinbar den anderen mehr als mich. Ich nehme an, die Juden damals hatten ein sehr einseitiges Bild von Gott, dass Jesus diese Geschichte erzählt. Den von Gott gegebenen Geboten haben die Juden noch sehr viel hinzugefügt, um Gott noch zufriedener zu stellen. Und immer mehr und noch mehr Leistung und noch mehr Möglichkeit zu beweisen, wie gut wir sind. So krankhaft falsch sieht dieser Sohn seinen Vater. Die krankmachende Identität. Wer bin ich eigentlich? Er hat aber auch ein falsches Bild von sich selbst. Er war fleißig, ja, er war immer auf der Arbeit, immer auf dem Feld. Für ihn kam nur in Frage, so zu leben. Immer im Einsatz. Eigene Interessen stehen hinten an. Aber innen drin war er bereits krank. So gerne hätte er doch auch mal gefeiert. Zu gerne hätte er auch mal gut gegessen. Zu gerne hätte er auch doch mal was von dem Geld ausgegeben, das ihm doch nicht nur zustand, sondern ihm sogar schon ausgeteilt war. Was hätte denn das Leben dieses Sohnes ausmachen können? Was sagt der Vater denn am Ende zu ihm? Du bist doch alle Zeit bei mir. Um Gemeinschaft geht es mir doch. Aber dieser Sohn war scheinbar innerlich weiter weg als der erste Sohn, der entfernungsmäßig weit weg war, aber sich innerlich schon zurücksehnte nach dem Vater. Was macht denn unser Christsein eigentlich aus? Warum sind wir denn Gemeinde? Warum treffen wir uns denn sonntags zum Gottesdienst? Was macht Christsein aus? Was bedeutet Christsein eigentlich? Ist es der Zwang, immer für Gott da sein zu müssen? Ihn bloß nicht zu enttäuschen? Ist es die Verpflichtung hinter jedem Menschen, darf ich das mal so salopp sagen, ein Bekehrungsobjekt zu sehen? Ist es der Druck, ich muss dafür sorgen, dass die Gemeinde so ist, wie Gott sich das vorstellt? Oder der Zwang, immer alle Gebote halten zu müssen? Wer so denkt, wird krank, sagt Jesus. Er kommt unter Druck. Und viele sind an diesem falsch verstandenen Glauben krank geworden. Jesus definiert Christsein mit diesem Gleichnis ganz anders, nämlich als Gemeinschaft mit dem Vater und dem Bruder. Du solltest fröhlich sein, sagt er dem Sohn. Jetzt ist Zeit zu feiern. Zeit für Gemeinschaft mit mir und deinem Bruder. Das ist doch das, was uns manchmal fehlt. Mehr Zeit füreinander, mehr Zeit für andere. Sich neu bewusst machen. Wir sind nicht Sklaven, wir sind Kinder, Söhne und Töchter, sagt Jesus. Und zu diesem krankmachenden Bild gehört auch, dass er gar nicht mehr erkennt, was ihm eigentlich schon gehört. Am Anfang der Geschichte lesen wir, dass der Vater aufgeteilt hat aufgrund des Wunsches des jüngeren Sohnes. Und er sagt ihm explizit, was meine ist, ist doch dein, es gehört dir doch schon längst. Es waren doch seine Güter und seine Rinder und seine Kleider und seine Ringe und seine Schuhe. Wir kennen das ja von der Sparkassenwerbung. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Es gehörte ihm doch schon. Er hat es nur nicht verstanden. Paulus macht es den Christen in Galatien und in den anderen Briefen deutlich. Es gehört uns doch schon. Jetzt haltet euch doch dafür. Nutzt es doch. Lebt doch nicht für das, was vielleicht irgendwann einmal sein wird, sondern nehmt es doch schon in Gebrauch. Es ist doch schon alles zubereitet. Wie nehmen wir das in Anspruch, was uns schon gehört? So viele Verheißungen in der Bibel, die nicht für die Zukunft gesprochen sind, sondern für die Gegenwart. Ich wünsche mir, dass wir einen neuen Blick bekommen, was es bedeutet, Sohn zu sein. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, die rettende Identität. Schauen wir auf diesen ersten, den jüngeren Sohn. Die Situation scheint uns bekannt, vielleicht nicht unbedingt vom eigenen Leben, oder nur in Ansätzen. Aber jeder von uns kennt vielleicht Menschen, die so oder in ähnlichen Situationen waren. Eine hervorragende Ausgangssituation, eine vermeintlich gute Zukunft. Aber man entscheidet sich, etwas anderes zu machen. Und dafür braucht man Geld. Und dann muss halt der Vater her, der das Erbe schon mal austeilt. Und bedingt durch die große Liebe des Vaters, der vielleicht die Katastrophe ahnend trotzdem das Geld gibt, er gibt es ihm, weil er ihn lieb hat. Die Dinge verändern sich allerdings bei dem Sohn. Das, was so gut anfing, die vielen Freunde, sie waren nur scheinbare Freunde. Sie sonnten sich mit am Erfolg, sprich am Geld. Und daran wollten sie partizipieren. Übrigens das, was viele Hochleistungssportler erleben. Neben dem Druck der Leistung, oft von anderen, übrigens nicht selten von Eltern in die Kinder eingeprügelt. Dann aber, wenn sie erfolgreich sind, dann haben sie ganz viele Freunde. Und alle wollen partizipieren am Image und vielleicht auch am Geld. Und ich wage mir das heute Morgen mal hier zu sagen, selbst bei den Gemeinden ist manchmal diese Haltung da. Wir wollen partizipieren an der Bekanntheit eines Sportlers, der uns vielleicht den Gemeindesaal füllt. Aber Interesse, einen Sportler in seinen Nöten, in seinen Bedürfnissen, in seinen Ängsten zu begleiten? Diese Geschichte hier nimmt seinen katastrophalen Lauf und sie endet im Schweinestall. Und da bei den Schweinen erinnert er sich auf einmal an zu Hause, an seinen Vater, an seine Familie. Und ihm wird bewusst, wie gut er es zu Hause hatte. Ja, selbst die Sklaven, die Tagelöhner, denen ging es besser als ihm im Schweinestall. Und so nach und nach wird dieses Bild zur Überzeugung. Ich muss zurück. Ich muss umkehren. Und das entscheidende Wort ist, dass es hier im Text heißt, und er machte sich auf. Es blieb nicht bei dem Erkennen, bei dem Wunsch, sondern er machte sich auf den Weg. Wie viele brauchen vielleicht dazu ein Stück Hilfe? Innerlich bereit umzukehren, aber nicht wissen wie. Und wir kennen das Ergebnis. Er erlebt seinen Vater noch einmal ganz anders, als er ihn bisher schon kannte. Er kennt seinen Vater als einen Vater mit einem Herz. Was für ein Herz? Ein Herz der Sehnsucht. Sehnsüchtig hat der Vater auf ihn gewartet, auf die Rückkehr des Sohnes. Und als er ihn von Ferne kommen sieht, läuft er ihm entgegen. Das war nicht nur unpraktisch, weil man damals so lange Gewänder hatte, das war auch noch peinlich. Weil die Herren der damaligen Zeit, die liefen nicht, die warteten, bis die anderen zu ihnen kamen. Er läuft durch das ganze Dorf, blamiert sich bis auf die Knochen, um seinen Sohn in die Arme zu schließen. Ein Herz der Sehnsucht. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, sagt Jesus zu seinen Jüngern und Freunden. Ein Herz der Gnade, gelebte Gnade. Der erste Sohn war ja bereit, nur noch als Knecht zu arbeiten. Nein, sagt der Vater. Einmal Kind, immer Kind, egal was du ausgefressen hast. Du bist mein Kind. So sind wir eben nicht mehr Knechte, schreibt Paulus, sondern Kinder, Sohn, Tochter. Ein Herz der Liebe. Dieser mein Sohn war verloren und ist wiedergefunden. Das erklärt die Reaktion des Vaters. Auf die Bitte, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt, antwortet der Vater mit einer Riesenfete. Mit dem Besten, was er bieten kann. Und ein Herz des Entgegenkommens. Buchstäblich läuft er seinem Sohn entgegen. Er wartet auf ihn und er läuft ihm entgegen, so wie er seinem älteren Sohn entgegengeht, als der draußen ist und Frust schiebt. Der Vater geht raus und redet mit ihm. Manchmal ist das Problem von uns Christen. Wir sagen, ja, die wissen doch, wo die Gemeinde steht. Die Menschen können doch kommen. Jesus geht immer hin zu den Menschen, in ihre Situation. Der Vater hier geht hin, er läuft dem jüngeren Sohn entgegen und geht dem älteren vor die Haustür. Ein Herz der Großzügigkeit. Natürlich hätte er das nicht machen müssen. Das hat der jüngere Sohn überhaupt nicht erwartet. Er wäre bereit gewesen, für die Kondition, die ein Sklave hatte, zu arbeiten. Stattdessen das Beste, was es zu bieten gab in diesem Haus. Das beste Essen, der beste Wein, die besten Kleider, Schuhe und der beste Schmuck. Und dann lesen wir in diesem Text etwas ganz Entscheidendes. In Vers 19 lesen wir, dass dieser jüngere Sohn im Schweinestall die Situation vergleicht. Er sieht seine Situation bei den Schweinen und dann sehnt er sich nach der Situation zu Hause. Und er sagt, ich will zurückgehen zu meinem Vater und ihn fragen, darf ich wenigstens bei dir arbeiten? Nachdem er den Vater erlebt mit diesem großzügigen, liebenden Herzen, da lesen wir nichts mehr davon, dass er als Arbeiter arbeiten möchte. Da heißt es nur noch, Vater, ich habe gesündigt, vergib mir. Das ist Glaube. Viele verwechseln das mit der Analyse von zwei Situationen. Man vergleicht A und B und sagt, naja, wenn B besser ist als A, dann werde ich eben Christ. Und leider wird es manchmal auch noch so gepredigt. Du brauchst nur Christ werden, dann geht es dir besser. Dann bist du gesünder, dann hast du mehr Erfolg im Beruf. Vielleicht bist du sogar als Sportler erfolgreicher. Und dann stehen wir in der großen Gefahr, als Seelsorger oder Sportmissionare auch noch zu verschärfen, dass einer denkt, wenn ich vor dem Wettkampf bete, dann werde ich wohl leichter gewinnen. Dieser Sohn erkennt, ich bin schuldig. Ich bin schuldig, ich brauche Vergebung. Ich brauche nicht nur die Verbesserung meines Arbeitsplatzes. Und deswegen spricht er das gar nicht mehr an. Er sieht Gott und erkennt ihn, seinen Vater, und sagt, vergib mir, ich bin schuldig geworden. Das ist Glaube. Und so sollten wir Glaube auch weitergeben. Als die Zeit erfüllt war, schreibt Paulus an die Galater, das lesen wir immer zu Weihnachten, da sandte Gott seinen Sohn. Und dann ist der Vers nicht zu Ende, sondern auf dass wir nicht mehr Sklaven, sondern Kinder sind. Das ist rettender Glaube, das ist rettende Identität. Wir sind Sohn und Tochter und nicht Arbeiter und Sklave. Aber da macht die Bibel nicht Stopp. Da gibt es einen dritten Aspekt. Das ist die Identität eines Gesandten oder eines Botschafters. Paulus gebraucht mehrere Begriffe dafür, dass Gott uns adelt, dass er noch mehr von uns, für uns parat hat, als Kind zu sein. Paulus sagt, wir sind nicht nur Kinder, sondern auch Erben. Aber nicht nur Erben, sondern von Gott geadelt, seine Botschafter zu sein. Seine Gesandten zu sein. An seiner Stadt zu sein. Nicht, weil wir irgendetwas beweisen müssten. Nicht, weil Gott auf uns angewiesen wäre. Sondern, weil er uns so adelt. Weil er solches Vertrauen in uns hat. Stellen wir uns doch die Situation vor. Da sitzen die Jünger im verschlossenen Raum. Jesus ist tot. 3 Jahre ihres Lebens umsonst. Alles aufgegeben für was? Frust macht sich breit. Und Angst und Panik. Und sie schließen die Tür zu. Verriegeln alles, damit nicht auch sie jetzt noch umgebracht werden. Und dann steht auf einmal Jesus vor ihnen. Und dann lesen wir nichts von einer Moralpredigt. Dann lesen wir nichts von Vorwürfen. Dann lesen wir nichts von, ich habe euch doch gleich gesagt, dass ihr Schlappschwänze seid. Dass ihr schlaft, statt zu beten. Dass ihr keine Kraft habt, dass ihr euch einschließen werdet, dass ihr feige seid. Nein, von alledem nichts. Sondern Jesus steht vor ihnen und sagt, Friede euch. Und der nächste Satz, und so sende ich jetzt euch. In der Vollmacht, wie Gott der Vater mich gesandt hat, sende ich jetzt euch. Dieses Vertrauen habe ich in euch. Ihr seid jetzt diejenigen, die den Job haben. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Jetzt seid ihr dran. Was für ein Vorrecht. Keine Verpflichtung, kein Druck, kein Leistungsprinzip, sondern ein Riesenvertrauensvorschuss. Kehrt hin in alle Welt, sagt Jesus dann seinen Jüngern als nächstes. Ist das überhaupt zu erfüllen? Ist dieser Missionsauftrag, wie wir ihn nennen, aus Matthäus 28 überhaupt zu erfüllen? Und warum ist er bisher nicht erfüllt? Was haben wir denn falsch gemacht? Bei einem der internationalen Konferenzen haben wir darüber diskutiert. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, welche Kommunikationsmöglichkeiten heute da sind. Wie war das, als 1492 Kolumbus Amerika entdeckt hat? Ungefähr 1,5 Jahre später hat man es in Spanien auch gewusst. Als 1789 die Französische Revolution ausbrach, wusste man das innerhalb von 14 Tagen schon in Europa. Als Kennedy ermordet wurde, 2 Stunden später wusste die Welt Bescheid. Und heute? Heute sind wir live im Internet dabei, wenn Menschen aus der Grube in Chile gerettet werden. Und vieles andere. Warum haben wir es dann noch nicht geschafft? Einige der Antworten bei dieser Konferenz waren, wir haben den Auftrag nicht richtig geteilt. Wir haben nicht genug Einigkeit. Wir haben einen Mangel an Vision. Es fehlt uns die richtige Strategie. Einer sagte, wir haben den Ball zu lange in der eigenen Hälfte gespielt. Man kann ahnen, welche Sportart er gemacht hat. Wir glauben nicht mehr unseren Glauben, sagte einer. Uns sind die Menschen gleichgültig. Vielleicht haben wir zu viele missionarische Aktivitäten abgekoppelt von Jesus. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus seinen Jüngern. Das war nicht irgendein Satz. Das war nicht einfach Smalltalk, nachdem Jesus zum Kaffeetrinken kam. Das war seine Vollmacht, sein Testament an seine Jünger, die ihn 3 Jahre lang begleitet hatten und jetzt da saßen, verängstigt und verzweifelt. Keine Supertruppe, keine Experten, keine qualifizierten Manager der Welt, sondern einfache, schlichte Menschen, denen Jesus Mut macht und sagt, ich vertraue euch. Ich glaube, dass ihr das packt. Wie hat Jesus denn seine Sendung verstanden? Wenn er sagt, ich sende euch, wie Gott mich, der Vater mich gesandt hat. Das wäre eigene Predigten wert und eine ganze Bibelwoche, aber lasst mich einige kurze Aspekte noch heute Morgen nennen. Das erste, wir lesen Johannes 1 und das Wort wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Gott wird ein heruntergekommener Gott. Jesus, dem alles gehörte, für den und durch den alles gemacht war. Er zwängt sich in den Stall von Bethlehem und übergibt sich dem Menschen mit all seinen Urteilen und Verurteilungen bis hin zum Kreuz auf Golgatha. Gott hat sich der Welt geschenkt. Er kommt uns so entgegen. Johannes schreibt in seinem Brief, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben ihn berührt. So nah ist Gott uns dem Menschen gekommen. In keiner Religion der Welt wird Gott Mensch. Erniedrigt sich Gott, weil das ist nicht das Bild, das wir von Göttern haben. Götter müssen übernatürlich sein, müssen mächtig und vollmächtig sein und nicht elendig am Kreuz sterben. Jesus wird Mensch und kommt uns ganz nah. Johannes 7 sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die Frage an uns als seine Botschafter ist, sind wir denn so nah dran, dass die anderen auch nass werden können? Oder isolieren wir uns in unsere Gemeindehäuser und sind so weit weg von den Menschen, die Hilfe brauchen? Jesus war immer da, wo die Menschen waren. Er traute sich zu der Frau am Jakobsbrunnen, egal was die anderen sagten. Er ging zum Zachäus ins Haus, egal was die anderen sagten. Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, was das für ein Verbrecher ist? Und sogar am Kreuz sieht Jesus die Not und die Bedürfnisse der anderen. Jesus war ganz nah dran. So wie mich der Vater sendet, so sende ich euch ganz nah zu den Menschen. Gehet hin. Christsein bedeutet eigentlich nur zweierlei. Kommet her und geht hin. So einfach ist das. Jesus lädt uns ein, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin euer Vater. Ich will euch neu reich machen. Aber dann geht hin. Aus der Identität eines Geretteten darf die Identität eines Gesandten werden. Und Jesus versteht seine Sendung als einer, der dient, nicht der herrscht, Matthäus 20, Vers 25. Ich bin gekommen zu dienen, nicht mich bedienen zu lassen. Und er wäscht seinen Jüngern die Füße, nicht den Kopf. Was für eine Chance, Menschen zu dienen und ihnen dabei die Liebe Gottes deutlich zu machen. Ein Arbeitskollege von mir in der Schweiz, er wurde von einem seiner Freunde, langjährigen Freunde, der noch nicht Christ war, einmal abends zum Essen gebeten. Er müsste was mit ihm besprechen. Und mein Freund, mein Kollege in der Schweiz dachte, ja, heute Abend wird er wohl mal geistliche Fragen stellen. Ich bin ja nun schließlich schon lange mit ihm befreundet. Und sein größter Wunsch war, dass er zu Jesus findet. Und dann reden sie aber über andere Probleme, familiäre Probleme. Aber am Schluss des Gesprächs sagt er auf einmal, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, natürlich. Würdest du auch mein Freund bleiben, wenn du wüsstest, dass ich mich nie bekehre? Sind unsere Beziehungen, unsere Freundschaften zweckorientiert? Jesus hat den Menschen gedient. Er hat 10 Leute gesund gemacht, auch wenn 9 weggegangen sind. Er wusste es doch vorher. Glauben wir ernsthaft, dass uns die Tür vor der Nase zugeschlagen wird, wenn wir hingehen, um Menschen zu dienen? Jesus kam, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Und er kam, Johannes 12, Vers 47, um zu retten, nicht um zu richten. Das verwechsle ich so oft. Wie oft geht es in meinen Gedanken, dass ich richte, dass ich urteile. Wie oft werden wir gefragt, ob wir die Missstände im Sport denn auch anprangern? Mit Leserbriefen und Dokumenten an die Sportbünde. Ich bin kein Freund davon, von Leserbriefen und Dokumenten. Jesus sagt, ich bin gekommen zu helfen, zu retten, nicht zu richten. Er ist der Einzige, der richten darf und das wird er auch tun. Dafür wird er noch einmal wiederkommen und dann wird er Gericht sprechen. Aber es ist nicht unser Job. Unser Job ist, wie in seiner ersten Sendung, zu retten, Menschen zu helfen und nicht zu leben nach dem Motto, wenn ich ihre Situation schon nicht verändern kann, dann sollen sie wenigstens wissen, dass sie falsch leben. Und wir laufen mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend. Wie reden wir über Doping? Wie reden wir über andere Probleme im Sport? Jesus begegnet den Menschen ganz anders. Ich habe es schon zitiert, den Zachäus oder der Frau, der wir in Johannes 8 lesen. Jesus kam, um zu retten und nicht um zu richten. Jesus kam, um zu dienen und nicht um zu herrschen. Jesus kam so nah, dass er die Menschen in ihren Situationen sie abgeholt hat. Welch ein Vorrecht für uns. Wie gesagt, kein Druck, kein Leistungskatalog, was wir tun müssen, sondern aus Dankbarkeit. Im Juli hatten wir bei uns im Internationalen Sportzentrum einen Fußballverbandstag mit 700 Delegierten. Und einen Abend vorher waren die Mitarbeiter schon alle da von dem Verband und unter anderem der Präsident. Und ich bin nochmal ins Sportzentrum gefahren, um ihn zu begrüßen. Und dann sagt er da so vor ungefähr 20 Metern auf einmal: Ja, Herr Schmitz, ich habe ja alles durchgelesen, was Sie so auf Ihrer Homepage schreiben. Das klingt ja alles ganz gut. Aber was mich interessiert, warum machen Sie das eigentlich? Was ist Ihre tiefste Motivation? Was wollen Sie denn wirklich? Fragt er mich. Ich habe da so ein Buch gelesen über den Islam. Die wollen ja zum Teil zumindest auch unsere Gesellschaft unterwandern. Was wollen Sie denn wirklich? Jo. Sag ich, Herr Desch, das ist mal eine gute Frage. Dann habe ich gesagt, wenn ich so spontan antworten sollte, dann würde ich sagen, das Motiv, der Wunsch aller Mitarbeiter, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was wir mit Gott erlebt haben, was Gott für uns getan hat. Und das möchten wir einfach gerne mit Sportlern teilen. Und dann haben wir bis Mitternacht diskutiert. Kein Leistungsdruck. Kein Druck, bestimmte Ziele erreichen zu müssen, sonst ist Gott irgendwie enttäuscht. Sondern Vorrecht, geadelt, als Kinder dürfen wir seine Gesandten sein. Das war der höchste Titel, den man in Deutschland vergeben konnte. Botschafter, Gesandter, im Auftrag der Regierung. Als solches dürfen wir unterwegs sein. Hier in Körne oder in Dortmund oder wo auch immer ihr herkommt. Wir ganz speziell unter Sportlern. Gott segne uns. Amen.
Mitzubeten, mitzusingen. Wir machen ein bisschen Musik, ihr dürft dazu aufstehen, dürft auch mit Musik machen, aber ihr dürft auch einfach nur dem Gehörten nachgehen und vielleicht dem, was die Nachbarn von euch singen, nachgehen, wenn es euch beschäftigt. nach dem nächsten Lied möchte ich euch einladen, still zu werden. Einige dürfen auch das Wort ergreifen und mit Gott reden. Wir wollen dann zum Schluss gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gnade allein gibt uns Freiheit. Der englische Originaltitel heißt Only by grace we can enter, only by grace we can stay. Also nur durch Gnade können wir hereingehen, wie der jüngere Sohn, der wieder zu seinem Vater kommt. Only by grace can we stay. Nur durch Gnade können wir auch drin bleiben. Das sagt der Vater seinem älteren Sohn. Gnade allein gibt uns Freiheit. Gnade allein gibt uns Mut.
Wir dürfen noch mal kurz Platz nehmen. Manchmal ist es so, dass wenn man eine Predigt hört, ein Wort, ein Satz, ein Ausspruch so hängen bleibt. Das ist bei mir heute auch passiert, und zwar dieser Ausspruch rettender Glaube. Ich darf das einfach so zum Schluss des Gottesdienstes bezeugen, dass dieser rettende Glaube, den habe ich erfahren. Ich glaube, dass mein Glaube an Jesus, an den Lebendigen, mich aus mancher vermasselten Lebenssituation herausgeholt hat. Ich bin hineingekommen, hineingefallen, hineingeraten, wie auch immer. Aber der Glaube daran hat mich herausgeholt, hat mir geholfen, mein Leben in Ordnung zu kriegen, mein Leben so zu führen, ja, dass ich im Blick auf Gott leben darf. Das ist die eine Seite des rettenden Glaubens. Die andere Seite ist, ich durfte es miterleben, wie andere Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich durfte es miterleben, wie wir nicht nur bei SRS, sondern in der Gemeinde, da wo ich war, bei Freunden, Menschen zum Glauben gefunden haben. Und das ist eine Riesenfreude. Das macht dankbar. Und das ist, glaube ich, in der Predigt auch mit rausgekommen, auch mit dem Anliegen von SRS, aus Dankbarkeit des Wissens um den lebendigen Gott, dass er eingreift in das Leben eines Menschen, der Leben verändert, dabei zu sein, dazugehören zu dürfen, das erleben zu dürfen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen jetzt geht am Ende dieses Gottesdienstes. Vielleicht sind da Dinge in Ihrem Leben, wo Sie gerne drüber reden möchten, wo Sie einfach mit jemandem drüber beten möchten, wo Sie Gespräch suchen, wo Sie jetzt vielleicht gar nicht alleine sein möchten. Deswegen möchte ich Sie einladen, im Anschluss an den Gottesdienst hier in unseren Palmengarten zu kommen. Dort sind Mitarbeiter, die sich Zeit nehmen für Sie, für euch, um zuzuhören, Gemeinschaft zu haben, mit Ihnen zu beten, mit Ihnen zu reden. Ansonsten stehen wir nachher von SRS auch draußen noch zur Verfügung, natürlich um Informationen weiterzugeben zum Gespräch. Wir freuen uns darauf. Hans-Günter Schmitz ist deswegen extra gekommen. Nochmal ganz herzlichen Dank auch für deine Predigt, für deine Worte. Und lassen Sie uns einfach gespannt sein, auch was heute Nachmittag noch kommt. Ich lade nochmal dazu ein, an diesem Nachmittag mit Mittagessen und Kaffee trinken und Informationen teilzunehmen. Zum Schluss möchte ich Ihnen einen Segensvers mitgeben und bitte Sie, dazu aufzustehen. Den Segen, den ich Ihnen zusprechen möchte, steht in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich halte dich bei deiner rechten Hand mit meiner Gerechtigkeit. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag, gute Gespräche und eine gute Gemeinschaft.